Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jones.
Sie ist langjährige Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin. Sie betreibt mit ihrem Ehemann eine Filmproduktionsfirma. Ja, und Buchautorin ist sie jetzt auch noch geworden. Katharina Stenberger, die in Courage soeben in ihrem neuen Buch erzählt, warum es sich lohnt, anzuecken. Zu dem allen und zu vielen Details kommen wir jetzt. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Katharina, das Reigen in deiner Film- und Fernsehproduktionshistorie ist gewaltig. Das alles in einem Satz unterzubringen, wird es ganz schwierig. Ich sage jetzt nur die Titel der Serien, wo du überall mit dabei warst. Im Winzerkönig, im Tatort mit mehreren Folgen, im Schlosshotel Ort, bei Dolce Vita, großartige Serie, hat mir irrsinnig gefallen. Ein Fall für zwei, schon ein bisschen länger her. Und jetzt die allmächtige Chefinspektorin Johanna Heitzinger in Soko Linz. Davor hat es aber auch noch Soko Kids und Soko Wien gegeben. Wie schaffst du das alles, so sehr unterschiedliche Rollen eigentlich unter einen Hut zu bekommen?
Na, das, was mich immer interessiert, ist die Abwechslung. Ich glaube, ich bin jemand, dem schnell mal fad wird. Und insofern mag ich diese ganz unterschiedlichen Herausforderungen, wobei ich sagen muss, die Chefinspektorin Jo Heitzinger, das ist halt schon etwas, wenn du das über lange, oder jetzt halt fangen wir gerade mit der dritten Staffel dann an, wenn du sowas über eine so lange Zeit spielen darfst und entwickeln darfst, das ist dann noch einmal was anderes, wie wenn du sozusagen eine Gastrolle hast. Also die wird man nicht fad.
Das kann man vorstellen. Du warst aber bei vielen, vielen lang eingebunden. Du warst beim Winzerkönig ganz lang dabei. Ja. Du warst bei Dolce Vita immer wieder zu sehen. Eine sehr, sehr lustige Serie von damals. Gut, dann gab es einzelne Folgen für den Tatort und für den Fall für zwei. Das sind einzelne Geschichten. Aber jetzt Soko Linz zum Beispiel ist eine längere Geschichte, wobei für eine Wienerin, das ja jetzt nicht ganz selbstverständlich ist, ausgerechnet in Linz zu ermitteln.
Ja, auf der einen Seite ist es ja so, ich habe mir schon mit Mitte 20 gedacht, ich würde gern Ermittlerin, das würde mir totalen Spaß machen. Dann habe ich noch ein bisschen warten müssen, bis die mich haben lassen. Aber in der Zwischenzeit habe ich ganz viele Verdächtige, aber auch ganz viele Mörderinnen gespielt. Und ich wurde sehr oft für die Täterinnen besetzt und nicht selten haben die Leute gesagt, ja, du schaust so freundlich aus, da glaubt man nie, dass du das warst. Das heißt, ich erkenne sozusagen die dunkle Seite gut und jetzt ist es schön, dass ich auf der anderen Seite bin, weil ich weiß, wie die ticken. Und die Geschichte ist natürlich so gewesen, dass man gesagt hat, sie hat lang in Wien gearbeitet und geht dann nach Linz und da kommt eine ganz neue Truppe zusammen. Ja. Und das wird halt so stückweise jetzt in den Staffeln auch erzählt.
Ja, jetzt seid ihr ja schon sehr eingeschworen als Team. Man lernt das Wiener Linz sehr gut kennen. Es ist eine coole Stadt eigentlich, viel besser als das Image. Das ist eine schöne Altstadt zum Beispiel.
Das ist wunderschön. Und ich kenne die Stadt schon über 30 Jahre, weil eine meiner engsten Freundinnen dort lebt und habe also das immer mit ihren Augen gesehen. Und alle haben gesagt, na Linz, und das ist so eine Stahlstadt und grau und schier und da fährt man durch, wenn man nach Salzburg fährt. Und die Stadt hat sich irrsinnig verändert, absolut, auch mit Kultur. Sie hat so viele verschiedene Seiten und ich mag es total gern, weil ich bin ja dann ein halbes Jahr dort immer zum Drehen. Weil die ist so bodenständig.
Ja,
also die versucht nicht was zu sein, was sie nicht ist.
Und dann hast du den Böslingberg, kommst du in die Natur rauf, siehst super auf die Stadt runter, das hat einfach Esprit.
Ja, und du hast das Wasser.
Ja.
Und du hast die Ars Electronica und das Brucknerhaus. Also ich mag das gern.
Aber trotzdem, in deinen Genen ist natürlich Wien enthalten. Ja. Du bist ein Kind der 70er und vor allem 80er Jahre. Mhm. Das eint uns sehr. Wir sind faktisch das gleiche Baujahr sozusagen. Mhm. Nach der Matura bei dir ist die Begeisterung für die Musik sehr schnell auch groß geworden. Und dann kam eine Entscheidung, die doch bemerkenswert ist für eine Schauspielerin. Du hast jetzt nicht irgendwie Schauspiel oder so, studiert schon auch ein bisschen mit vielen Schulungen, aber im Wesentlichen, was das Cello-Studium am Konservatorium so damals noch geheißen.
Ja, ich komme aus einer Musikerfamilie und wir sind drei Mädeln und ich bin die Jüngste und wir durften alle Instrumente lernen. Und ich wollte ursprünglich eigentlich Kontrabass lernen, schon mit 3 Jahren. Und mein Stiefvater hat bei den Wiener Symphonikern Horn geblasen. Das heißt, ich bin eigentlich zwischen den Instrumenten groß geworden. Und wie ich 3 Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter, meinem Stiefvater gesagt, ich möchte Kontrabass lernen. Weil die haben so super geklungen, die waren so groß und die haben gesagt, ja, aber das kannst du nicht, ich meine, schaut dir das an. Ne? Und dann haben sie mich irgendwie aufs Cello überredet und habe ich noch immer warten müssen, weil ich nicht groß bin und nicht so große Hände habe. Also das Cello wurde es und wir durften das so lernen, dass schon die Idee war, das beruflich zu machen. Mhm. Aber da ich, seit ich ein Mädchen war, auch die Schauspielerei mich immer interessiert hat und ich dann irgendwann gemerkt habe, für eine wirklich professionelle, große Karriere, also wenn du jetzt nicht ein Tutti-Spieler bist, vom Wesen her, und das bin ich nicht, hätte es einfach nicht gereicht. Okay. Und die Schauspielerei war dann auch so stark da, dass ich mir gedacht habe, das muss ich machen.
Da kamen ja sehr viele spannende Rollen. Ich komme gleich zu einigen Theaterrollen, das sind ja auch ganz unterschiedliche. Wir waren vorher ja bei Fernsehen, aber Theater hast du auch ganz groß mitgemischt. Aber das Ergebnis war auch die Professur einer Musik- und Kunstuniversität. Das ist jetzt auch nicht nichts. Das kann man jetzt nicht als Anfänger sozusagen, da musst du ja schon sehr heftig unterwegs gewesen sein. Das übst du aus?
Ja, das übe ich aus und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, weil den jungen Studierenden bei diesen ersten Schritten zu helfen, ich finde, das ist irrsinnig schön und das ist auch das Schöne, ich wäre gern älter, ich finde das super, weil es so viele Dinge gibt, über die man sich nicht mehr aufregt, aber es gibt auch mittlerweile so viele Erfahrungen, die du jemandem anderen weitergeben kannst und das finde ich total schön und diese Gelegenheit zu haben, macht sozusagen das Paket auch rund.
Das ist schön. Du meinst älter werden? Also ich darf jetzt sagen, so im Jahrzehnt zwischen in den 50ern sozusagen, das ist ein Privileg. Ich empfinde es nämlich genauso.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich mag mich viel mehr wie mit Mitte 20. Ja. Ich finde, dass für mich erst überhaupt ab 40 ich ungefähr eine Idee gehabt habe, wer ich bin, nämlich im Sinne, wer bin ich, ja? Nicht wer will ich sein, was zeige ich im Außen, sondern wer bin ich eigentlich? Und da ich schon ein temperamentvoller Mensch bin und auch ein leidenschaftlicher, tut es mir ganz gut, ein bisschen mehr Gelassenheit ins System zu kriegen. Und da hilft das Älterwerden. Und ja, ich mag das.
Ja, und die Erfahrungen weiterzugeben, das ist ja eben auch so ein Thema. Das kann man als Schauspielerin, das kann man als Buchautorin, wo du ja sehr viele persönliche Erlebnisse quasi auch verinnerlicht hast. Ja. Das Schöne ist ja, dass wir von unserer Lebenserfahrung Dritte ja durchaus bereichern können, um es einmal so zu sagen.
Ja, und gleichzeitig merkst du, du kannst ihnen auch nicht die Erfahrungen ersparen, die sie machen müssen. Da kannst du noch so denken, mach den Föller nicht, ich bitte dich. Also das betrifft Kinder oder, also eigene Kinder oder die anderen. Aber es hat auch was mit Staffelübergabe zu tun. Und das ist auch etwas, was ich total wichtig finde, wo ich mir denke, jede Generation trägt Themen, solange uns die Kraft reicht und Freude ist, aber ich finde auch, man muss für die Jungen Platz machen, man muss ihnen eine Bühne geben und man muss ihnen Mut machen.
Schön, wie du das sagst. Das erinnert mich an so manches deiner Kapitel, wo du irgendwie das Gefühl gibst, du setzt dich dafür andere ein. In dem Fall ist es die nächste Generation, was du jetzt gerade erzählt hast, und willst einfach helfen.
Ja, ich glaube auch, dass das eine ganz grundlegende menschliche Eigenschaft ist, jemandem anderen die Hand zu reichen. Und dass ich glaube, wir sind soziale Wesen. Und das, was uns wirklich zum Menschen macht, ist das Gegenüber. Und so sehr wir in einer Welt leben, die von, weiß ich nicht, Leistung und Konkurrenz und wer ist schneller, das nutzt alles nichts, wenn wir nicht begreifen, dass wir nur weiterkommen, wenn wir es gemeinsam machen. Und ich habe das Privileg, in eine Familie hineingeboren zu sein und in eine Situation hineingeboren zu sein oder geworden zu sein, wo ich sage, ich habe so viel Leute gesehen, die das viel blöder erwischt haben.
Stimmt,
ja. Und was kostet es mich, jemandem die Hand zu reichen?
Ja, auf diese Beispiele kommen wir gleich noch, bleiben aber noch kurz bei den Theaterrollen, die ja auch durchaus sehr unterschiedliche waren. In Jedermann hast du mal sozusagen auch etwas dazu beigetragen, in der Mutter Courage, das ist ja schon alles lange, lange her. Jetzt heißt dein Buch auch Courage. Courage ist ja für sich genommen schon ein Begriff, wo es darum geht, mit Selbstdisziplin, auch mit einem gewissen Mut, über die eigenen Grenzen hinauszutreten und anderen was mitzugeben.
Ja, für mich hat vor allem Courage im Gegensatz zum Mut im Wort Cœur das Herz. Und ich sage immer, mutig kann ich für mich allein sein. Aber die Courage hat für mich immer eben das Gegenüber. Und ich finde, das ist was, was es ganz viel gibt, aber oft denke ich mir, können wir ruhig ein bisschen couragierter sein, weil es passiert nichts. Es passiert meistens was Schönes.
Ja, wenn es gut ausgeht, du hast ja da Geschichten geschrieben in deinem Buch, Stichwort Flucht, Migration, du hast dich da auch für Flüchtlinge persönlich sehr engagiert, da gibt es eine sehr berührende Geschichte, wo du sehr offen schreibst, dass du dich 2015, ist das gewesen, im Rahmen der ersten großen Flüchtlingswelle, nach Ungarn zu fahren und einfach mitzuhelfen, jenen, die da vor der österreichischen Grenze gestrauchelt sind quasi, eine Perspektive zu geben, nach Österreich zu kommen.
Beziehungsweise, ich bin damals nach Budapest gefahren, weil die dort, weil dort 3000 Leute gestrandet sind.
Am und Bahnhof,
weil
die, das war am Bahnhof, eine Riesengeschichte.
Genau. Ja. Und ich bin mit Freunden ganz kurz entschlossen, sind wir runtergefahren, um denen eigentlich Wasser, Essen, Windeln für die Kinder zu bringen. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit leerem Auto zurückfahre, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Und es war jetzt gar nicht so sehr die Idee, die nach Österreich zu holen, weil die meisten wollten nach Deutschland oder nach Schweden, weil sie dort Verwandte haben. Aber der Transport dorthin war nicht klar, weil die Ungarn sie nicht weiterfahren haben lassen. Ja. Und deswegen waren wir halt einer der Ersten, die damals nach Budapest gefahren sind. Ein paar Tage später hat das eh gleich ganz anders ausgesehen. Und letztendlich ging es ja dann nur mehr darum, sie über die Grenze zu begleiten, weil dort die ÖBB-Busse und die Züge gewartet haben, um sie weiter zu transportieren.
Das Problem war ja, dass der Zug, den du dir ja auch beschrieben hast, das war eine große politische Geschichte damals ja auch, nicht den originär vorgesehenen Weg genommen hat, sondern quasi plötzlich heimlich abgebogen ist in den Süden und plötzlich ist er dort stehen geblieben und Hunderte, wenn nicht Tausende Flüchtlinge sind plötzlich im Niemandsland gestrandet.
Ja, man wollte sie dort in ein Flüchtlingslager geben, hat dann gesagt, wir führen euch, ihr könnt jetzt nach Österreich und Deutschland und hat sie dann woanders hingebracht und sie in ein Lager gebracht. Ja. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, das erinnert mich an ganz andere Zeiten. Und das hat mich wirklich aufgescheucht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was kann man tun? Und ich bin immer jemand, der die Theorie nicht lange aushält. Ich muss was tun, ich muss irgendeine Handlung setzen. Und klar löst man als Einzelner so eine Situation nicht. Aber dann waren plötzlich Freunde dabei, dann ist mein Vater mitgefahren. Und du machst den Unterschied, den du machen kannst. Aber ich sage immer, wenn viele einen kleinen Schritt machen, dann hat das einen großen Effekt und das darf man nie vergessen.
Das ist schon sehr beeindruckend. Natürlich ist auch nachzulesen, wo man weiß, okay, du bist wieder gut zurückgekommen. Das war nicht sicher. Da war ja auch im Raum stehend, Menschen, die quasi zur Flucht verhelfen, werden gesteinigt, de facto auch vom österreichischen Recht möglicherweise eingesperrt eine gewisse Zeit. Also es ist am Ende des Tages gut gegangen, aber man weiß es eben erst, wenn es dann erledigt ist. Wenn man es tut, braucht man schon Mut.
Ja, und das war sehr unangenehm, auch zu wissen, weil das wusste ich ja, in Ungarn gibt es Gesetze und in Österreich gibt es Gesetze, die sagen, mach das nicht. Und wenn du das machst, dann werden wir dich einsperren oder bestrafen. Das heißt, wir sind beim Begriff des zivilen Ungehorsams. Und das klingt ganz gut. Ja? Und als Teenager fand ich zivilen Ungehorsam auch super und habe ihn auch ausgelebt. Nur wenn du dann erwachsen bist und du hast deine Familie und du hast dein Kind und so weiter, weißt du, dass die Entscheidungen, die du triffst, ja nicht nur dich betreffen. Aber dann war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was wiegt schwerer? Und in meiner Welt war das Richtige, hier zu helfen. Aber das sind absolut heikle Bereiche, aber trotzdem glaube ich, dass ziviler Ungehorsam zu einer Demokratie dazugehört.
Weil du das so sagst, dann hört sich ja so normal an, aber du hast ja auch noch den etwas ungewöhnlichen Subtitel hier dazu geschrieben, warum es sich lohnt, anzuecken. Jetzt weiß man das ja bei dir, du bist eben ein temperamentvoller Typ, ich bin das genauso, ich verstehe das mit dem Anzuecken, aber nie Problem gehabt, meine schlechtesten Noten waren meistens im Betragenszeugnis ein wenig zufriedenstellend, obwohl die Schulnoten eigentlich sehr gut waren. Du musst aufzeigen, wenn was nicht geht, dann geht's eben nicht. Und das muss auch angesprochen werden.
Ja, über diesen Untertitel haben wir auch im Verlag viel diskutiert, weil ich gesagt, ja, und dann gesagt, ja, das ist super, das nehmen wir. Und ich habe gesagt, naja, anecken. Ich tue ja nur das, was ich tun muss, ohne dem expliziten Gedanken, dass ich irgendjemandem auf die Nerven fallen will. Aber es ist so, wenn du wenn du dich von ein paar Dingen einfach nicht abbringen lässt, und so bin ich schon, da kriegst du ja auch gescheit Watschen.
Ja,
und
klar.
Jetzt rein, wenn wir über eine Karriere reden oder über einen, weißt du, so, wenn du dich in die Auslage stellst, das ist nicht das ist
natürlich
nicht immer förderlich.
Natürlich.
Aber ich muss mir ja auch in den Spiegel schauen können.
Das ist ja jetzt der Punkt, weil du das sagst, Karriere. Wir haben ja durchaus öffentlichkeitswirksame Jobs.
Ja.
Nicht jeder liebt das, was wir tun sozusagen. Du hast es vielleicht als Film- und Fernsehschauspielerin bei geskripteten Dialogen ein bisschen weiter. Wir haben ja oft auch politische Analysen. Das ist oft eine sehr schmale Gratwanderung.
Ja, absolut.
Ja? Wenn man dann auf der Straße erkannt wird und sagt, oh, die Katharina ist da. Das mit der Heitzinger, das war aber ein bisschen übertrieben da in Linz. Reden dich die dann auch an und fragen die, wie ist dir da gegangen?
Das Interessante ist, dass sozusagen der analoge, der persönliche Kontakt ist eigentlich immer
positiv. Ne?
Immer positiv.
Ja, das stimmt, ja.
und manchmal waren einer sehr mutig gesagt, naja, aber bei der letzten, das habe ich nicht verstanden oder das ist so. Ja? Aber deswegen sage ich, wir sind analoge Wesen. Und wenn du jemandem in die Augen schaust, und ich sage immer, die richtige Distanz oder eine der richtigen Distanzen ist, dass man sich die Hand geben kann, dann passen sich die Umgangsformen danach an. Aber was mir die Leute schreiben, anonym schreiben,
ja,
ist eine vollkommen andere Geschichte.
Ja,
und das, finde ich, ist auch etwas, was man einfach, das muss zur Seite schieben. Ich sage immer, das gibt's auch, aber da ich ein sehr positiver Mensch bin, sage ich, eigentlich sind die Leute nicht so. Das sind die daheim sitzen, denen fad ist, die erlasern, die wütend natürlich sind und die sich einfach auskotzen.
Im persönlichen Gespräch ist das immer anders, muss ich auch ganz offen sagen. Ich genieße es ja im Wesentlichen, in Straßenbahnen selbst mit der FFP2-Maske angesprochen zu werden, weil die Menschen halt das Bedürfnis haben, über was zu reden, was sie mit dir erlebt haben.
Ja.
Das ist wirklich eh eine sehr schöne Geschichte. Ja, kommen wir zu deiner sehr reichhaltigen auch Kindheit- und Familiengeschichte. Ihr seid ja ganz schön viele, eben einige Schwestern. Unter anderem bist du ja auch mit der Julia aufgewachsen, die ja auch eine Schauspielkarriere gemacht hat. Du hast mittlerweile eine Tochter und betreibst mit deinem Mann eine Filmproduktionsfirma.
Ja.
Also das sind jetzt wirklich viele Hüte. Mutter sein, Geschwister zu haben, eine eigene Produktionsfirma zu haben, dann selber in der Öffentlichkeit zu stehen. Schaffst du das, innerlich ruhig zu bleiben bei all diesen To-Dos, die man hat in den unterschiedlichen Bereichen, auch zum Beispiel deiner Tochter auch immer eine Anlehnungsperson zu sein, an die sie sich anlehnen kann?
Ja, na, mittlerweile ist die Anna 21.
Eben.
Und es war sehr lustig, weil ein Teil des Buches sind Dialoge, die Anna und ich miteinander hatten. Und jetzt sage ich, ist auszogen und die geht ihren Weg. Es ist schon so, dass diese vielen verschiedenen Sachen, und noch dazu habe ich ja nicht einen fixen Job, ja. Also freischaffende Schauspielerin heißt, dass du immer projektweise arbeitest und dass du relativ wenig Sicherheit hast und dass die Sachen schnell kommen und schnöder weg sind. Das muss man mögen.
Das ist ja das Thema. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe ja auch mehrere Medienjobs sozusagen und dann noch ein bisschen unterrichten irgendwo und so. Also man muss das schon unter einen Hut bekommen und darf sich mit dem nicht aufreiben lassen. Also positiv zu bleiben bei all dem, das wundern sich viele, dass man das auch entspannt sehen kann.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, jetzt laufe ich richtig heiß auf eine nicht gute Art, wo du wirklich so auch in so ein Dings kommst, das muss ich machen, das muss ich machen. Und ich mich dann am Abend gefragt habe, Moment einmal, wenn der Tag daraus besteht, dass ich
abarbeiten,
was ist das für ein Leben? Hat das eine Qualität? Und da musste ich schon an der Kantare nehmen und sagen, okay, worum geht's eigentlich? Und manchmal geht's darum, dass du dich in ein Kaffeehaus setzt und schaust.
Magst du das?
Ja.
Wirklich?
Ja. Ich bin leidenschaftliche Menschenbeobachterin.
Gut. Man merkt es eh, wenn man die Kapitel so liest. Du bist da sehr, sehr nah dran im Prinzip.
Ich bin so neugierig auf Menschen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe, weil es mich so interessiert, warum macht wer das genauso, wie er es macht. Und wenn es noch so verrückt ist, mich interessiert, was Menschen antreibt. Also die Psychologie daran interessiert mich. Und wenn man entspannen möchte, braucht man sich nur, jetzt wird's warm, ins Kaffeehaus setzen und eine halbe Stunde nur zuschauen, wie Leute vorbeigehen. Allein wie unterschiedlich Menschen sich bewegen, ist schon toll.
Die Gehgeschwindigkeit allein ist schon so toll.
Ja, Kampf, aber
oder?
Auch wie. Und was du daraus... das muss nicht stimmen. Aber mein Beruf hat halt auch viel damit zu tun, dass du das alles schmecken kannst.
Ja, auch das Wort Neugier, das sagen ja ehrlich, Katharina, viele auf dem Sessel, die ja alle ein sehr bewegtes, dynamisches Leben haben. Neugier ist eigentlich mein Lieblingswort.
Ja.
Wobei mir irgendwann einmal ein großer wissender Philosoph gesagt hat, naja, Neugier hat schon ein bisschen auch was mit Gier zu tun. Also dem inneren Druck sozusagen, dem nachzugehen. Was gibt's da? Was versteckt sich da hinter der Kulisse? Wie tickt der oder die das, was du jetzt auch gerade beschreibst? Ja.
Also ich glaube, ich würde auch sagen, mein stärkster Motor ist die Neugierde, weil ich möchte, also mich zu wiederholen, war hat man so fad. Das heißt, es muss ständig was Neues sein. Und das war auch das Schöne an dem Buch, ganz ehrlich, dass... Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben und der Verlag ist an mich herangetreten und dann ist es ein großes Abenteuer, weil du nicht weißt, kann ich schreiben und was wird da draus? Und am Schluss habe ich mir gedacht, weil dann habe ich mir gedacht, mache ich das nicht? Und ich dachte, okay, das Schlimmste, was passiert ist, dass daneben geht. Und wenn du nicht bereit bist, das in Kauf zu nehmen, das, was daneben geht, musst du es ausprobieren und denkst dir dann, schau, es gibt nur eine Farbe. Und das finde ich schön.
Was natürlich auch interessant ist, das Schwesternverhältnis zwischen zwei Personen in einem ähnlichen Jobbereich. Ja? Die Julia ist Schauspielerin, so wie du natürlich. Wie ist denn das? Gibt man sich da gegenseitig auch Tipps oder liebäugelt man möglicherweise auch mit der Rolle der anderen, weil man ist ja quasi selbstständig und würde das selber gern machen? Wie geht ihr da aufeinander zu?
Nein, zuerst muss man sagen, wir sind drei.
Ihr seid drei.
Und die Älteste ist Ärztin.
Ja, die kann Schauspielerin. Also
Nein, aber das Interessante ist, dass man in erster Linie mal Geschwister ist. Das sind die Leute, die ich am längsten kenne, neben meinen Eltern oder Großeltern. Und das andere ist, also die Julia ist 4 Jahre älter als ich und hat zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade mitten im Cello war, und sie hat eigentlich immer gesagt, dass sie Stewardess will oder Friseurin will werden.
Ja, knapp daneben, würde ich sagen, oder?
Genau. Hat dann mit 19 diesen ersten Film gemacht und ist in was hineingerutscht, was sie eigentlich nicht vorhatte, aber war wahnsinnig erfolgreich und toll drin. Und ich habe mir zuerst gedacht, nein, ich mache sicher nicht das Gleiche wie meine ältere Schwester, bin ich blöd. Also, man will ja original sein und eigen sein. Und aber der Wunsch oder die Idee war dann doch so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich muss das machen. Und das Tolle ist, wenn du die Jüngere bist, dass du beobachten kannst. Ich hatte 4 Jahre Vorsprung und konnte beobachten, wie das rennt, was man macht und was man eher nicht macht. Und dazu kommt, dass die Julia und ich, wir schauen uns zwar ähnlich, aber wir sind vom Wesen sehr unterschiedlich.
Das stimmt, eine gewisse Ähnlichkeit ist euch wirklich nicht abzusprechen.
Nein,
meine Mutter, also ihr seid wirklich sehr ähnlich, auch optisch.
Ja, natürlich. Und meine Mutter sagt dazu immer, es tut ihr leid, sie hatte nur ein Modell.
Es wurde zweimal quasi abgeklopft.
Ja, die dritte ist ein, aber die geht ein bisschen mehr zum Vater. Okay. Aber das heißt, auf der einen Seite hast du die Möglichkeit zu lernen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich ganz früh in der Situation war, weil die Julia ja auch einen Raketenstart hatte, dass du gezwungen bist, zu sagen, wofür stehe denn ich? Viel früher und viel stärker, als ich das vielleicht hätte machen müssen, wenn ich allein gewesen wäre. Weil ich war die längste Zeit, das ist die kleine Schwester, das ist die kleine Schwester von der Stemberger. Und das geht dir auf die Nerven.
Das kann ich auch
Das geht dir mit Mitte 20 so auf die Nerven. Das heißt, ich glaube, es hat mir total geholfen, sehr früh Profil zu entwickeln.
Gut, du hast es natürlich aber auch durch deine korrigierte Art und Weise da bei Dritten gegenüber sehr viel zu bewegen. Das ist ja dein USP, um es jetzt mal marketingtechnisch auszudrücken. Du brennst dafür, du stehst dafür, sozusagen diese Art Partnerrolle einzubringen. Sei es bei Flüchtlingen und es gäbe jetzt ganz viele Kapitel, Stichwort Lesbos in Griechenland. Es geht immer wieder um Migration, um Menschen zu unterstützen in schwierigen Lebensphasen. Das ist das, was dich im Wesentlichen jetzt geprägt hat. Wahrscheinlich mehr noch als die Julia. Das ist deine Art.
Das ist sehr interessant. Die Julia macht das auch, aber das ist bei ihr stiller ausgeprägt.
Okay.
Also die hat auch Leute aufgenommen bei sich und die macht es anders, weil wir unterschiedlich sind. Und Und weil du gefragt hast, wie das ist, ob man das spielen will, also viele Rollen, da würdest du uns einfach nicht, also die spielt das gut und die andere macht das gut.
Interessant, ja.
Aber natürlich tust du dich manchmal auch beraten und sagst, findest du das gut oder soll ich das nicht machen? Aber in erster Linie bist du Geschwister und wenn du dich siehst, redest du darüber, wie geht's den Kindern, was machen die Eltern, was habt ihr zu Ostern gemacht?
Ja, schön.
Und das ist viel interessanter als,
das ist ja
was,
schön.
Was hast du, wie war der letzte Drehtag?
Das ist schön, das sagt die Chefinspektorin ganz persönlich, es gibt auch ein Leben abseits der Soko Linz, ganz aktuell sozusagen, das ist die Familienbeziehung, das ist deine Tochter 21, meines einer 21 und 23, also
wir sind
ähnliches Baujahr, gleiche Stadt, also ich weiß, wie es das ist, das ist auch nicht mehr die Kuschelphase, aber es hat auch etwas.
Es ist wahnsinnig schön. Ja, es ist wahnsinnig schön. Und sie fängt jetzt an, das schon langsam umzudrehen, weil die hat eine wüde Pubertät hingelegt und hat mir echt zu tun gegeben. Und wirklich, also das hat sie richtig gut gemacht. Und jetzt ist sie plötzlich so erwachsen, aber sie fängt an, den Spieß umzudrehen, indem sie mich anruft, vor allem, wenn ich ganz viel drehe und viel arbeite, sagt sie, Mami, wie geht's dir denn? Und hast du genug getrunken? Und du musst schauen, dass du genug Schlaf kriegst. Und so. Und ich schaue den Telefonhörer an und denke mir, wer spricht zu mir? Hallo? Und das finde ich total süß.
Das ist lieb. Ja. Höre ich von meiner Frau bedrückenderweise ja auch dauernd, früher schlafen gehen, weniger arbeiten, einfach loslassen. Man hört es in unserem Alter einfach, alle haben die Angst um an sozusagen. Es geht ja auch nicht immer alles easy, muss man ganz offen sagen.
Absolut.
Aber so wie du das jetzt beschreibst von deiner eigenen Tochter, die Mama der Maßregel, finde ich das einfach großartig und es kommt mir irrsinnig nahe. Es war eine große Geschichte, Katharina Stenberger. Vielen Dank für Besuch im Studio.
Ja, vielen Dank.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jones.